Landestheater Niederbayern. Digital.
Herzlich willkommen zu Espressivo hinter den Kulissen mit Thomas Ecker. Es ist, wenn man die ganzen Intermezzo-Sonderfolgen dazu zählt, die 74. und letzte Folge unserer Interviewserie im Landestheater Niederbayern. Diesmal sowohl als Podcast wie auch als Videocast. Und das ist mehr als angemessen. Immerhin ist es das große Abschlussinterview einer 24 Jahre andauernden Intendanz. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast. Herzlich willkommen, Stefan Tilch.
Danke, Thomas. Freue mich sehr.
Lieber Stefan, jetzt ist es soweit. Deine Intendanz befindet sich nun wirklich auf der absoluten Zielgeraden. Was überwiegt bei dir? Wehmut oder Dankbarkeit?
Das ist eine interessante Frage, weil es ja im Grunde den gleichen Sachverhalt, also es ändert ja an der Sache nichts, dessen, was alles ich erlebt habe, sondern einfach, wie man drauf blickt. Und es ist seit Monaten eine riesige Mischung aus allen möglichen Gefühlen. Manchmal ist es so diese Freude am Aufbruch, am Loslassen, am Nicht-mehr-müssen in vielen Bereichen. Und natürlich diese Wehmut und dieses, ach du meine Güte, das endet hier. Erst vor ein paar Tagen, 4, 5 Tage her. Ich bin jetzt schon seit einigen Monaten ziemlich dran gewohnt, dass ich meine Arbeit unterwegs mache. Bin ich jetzt schon in irgendwelchen Gästewohnungen oder Hotelzimmern oder daheim. Und man kommt schon zurecht irgendwie. Aber neulich bin ich wieder in mein Büro hier im Container gekommen und plötzlich dieses komische Ding fühlte sich so warm und vertraut an. Und ich weiß, wo der Drucker steht und draußen ist eine Kaffeemaschine und ich bin umringt von wundervollen Leuten, die mir jederzeit mit jedem Schmarrn helfen. Das hast du natürlich nicht, wenn du daheim hockst oder irgendwo im Hotel. Da bist du zuständig irgendwie für jeden noch so kleinen Fummelkram. Und da wurde ich tatsächlich sehr wehmütig und dachte, wie soll das werden?
Springen wir am Anfang unseres Gesprächs zurück ins Jahr 1997, zu deiner ersten Inszenierung am Haus, das damals noch Südostbayerisches Städtetheater hieß. Johannes Reitmeier war der Intendant. Du hast mit dem Stück Piaf von Pam Gens debütiert. Wie kam es dazu?
Also den Johannes Reitmeier kannte ich schon länger. Wir haben uns im Studium irgendwie kennengelernt über Banden, aber ich glaube, das erste Mal getroffen habe ich ihn in der Kantine der Bayerischen Staatsoper, wo ich gar nicht weiß, da war er auch am Pressebüro irgendwie assoziiert und so haben wir uns kennengelernt und befreundet und hatten einen ähnlichen Freundeskreis und halt gegenseitig beobachtet, was macht er, und ich drehte Filme und war halt wahnsinnig aktiv mit meinen Sachen. Und dann kam ich als Spielleiter in die Staatsoper und er wurde gleichzeitig Intendant und dann hat er gesagt, bewirb dich halt einmal. Und dann habe ich im Zettel geschrieben, ich würde gerne da inszenieren, und am Tag später kam der Anruf, magst du Piaf machen? Und das hat natürlich bei mir alle offenen Türen eingerannt. Ich kann mich noch erinnern an ein Gespräch mit dem Regisseur Martin Duncan, wo ich ihm erzählte, dass ich jetzt Piaf mache in Landshut. Und er sagt, Piaf ist gut. Piaf ist regiesicher. Man muss nur aufpassen, dass die Hauptdarstellerin nicht in den Orchestergraben fällt. Wenn man das schafft, kann eigentlich nichts mehr schief gehen.
Ja, du hast es gerade erwähnt, du warst Abendspielleiter an der Bayerischen Staatsoper. Hättest du dir damals auch bei der Gastregie nur im Entferntesten vorstellen können, dass du am Südostbayerischen Städtetheater mal Intendant sein würdest? Und Zusatzfrage, was waren damals eigentlich deine Karrierepläne?
Also ich weiß gar nicht, ob ich Karrierepläne hatte. Ich wollte nur hinein in diese Welt des Theaters, der Oper. Und das habe ich ziemlich schnell mit ziemlicher Sicherheit geschafft. Einfach, was mussten studieren? Ja, Theaterwissenschaft, das ist mal das Wort Theater irgendwie im Titel. Wusste nicht, was das ist. Ich dachte aber, da triffst du die Leute, die wissen, wie es weitergeht. Und das war auch so. Also ich begann das Studium, dann dauert es eine Woche und jemand sagt, da ist ein Casting für Statisterie an der Bayerischen Staatsoper. Bin ich dahin, bin ich da rein, und dann habe ich mich da festgezuzelt an der Staatsoper. Und innerhalb weniger Jahre, gleich nach dem Studium, wurde ich Spielleiter. Dort selbst. Und ich wollte eigentlich, will es immer noch, eigentlich ist mein Selbstverständnis Regisseur. Das ist immer das, was ich wollte. Der Gedanke, wärst du mal Intendant? Also damals haben wir rumgewitzelt unter der Kollegenschaft in München. Und haben wir gesagt, ja, Intendanz, das macht man dann so mit Mitte 50, Ende 50, also mein jetziges Alter, so kurz vorm Berufslebensende, um die Rentenkasse ein bisschen aufzubessern. Dass das dann innerhalb, ja, insgesamt 7 Jahre, was von Spielleiter zu Intendant hier, dass das sich dann so rasend schnell entwickelte, habe ich 2-3 Jahre hier als Intendant gebraucht, bis ich es halbwegs verstand, was da passiert war.
Also nach Piaf warst du ja weiterhin regelmäßig als Gastregisseur am Haus. Dann ging Johannes Reitmeier ans Pfalztheater nach Kaiserslautern und du wurdest sein Nachfolger. Ich kann mich noch gut erinnern, wir standen damals, nachdem die Entscheidung für dich gefallen ist, an der Isar für den Bernlochner und du sagtest zu mir, jetzt muss ich nach München und meinem Chef Sir Peter Jonas davon informieren, dass ich hier Intendant werde. Sir Peter Jonas, der Staatsintendant der Bayerischen Staatsoper. Ich habe dich danach bisher nie gefragt, aber bei der Vorbereitung auf das Interview ist mir diese Begegnung wieder eingefallen. Was hat dir der große Sir Peter eigentlich für deine Intendanz mitgegeben?
Also ich weiß noch den Tag, weil ich natürlich die Reaktionen, nachdem ich bestätigt war als Intendant, das ging natürlich in einer unfassbaren Geschwindigkeit sehr laut. Und plötzlich standen 100 Journalisten da und Rundfunk und alles Mögliche. Und ich dachte nur, meine Güte, es kann doch nicht sein, dass mein Chef das aus dem Radio erfährt, dass ich quasi sein Haus verlasse. Ganz unabhängig davon, dass ich mir nie Gedanken gemacht habe, ob das rechtlich alles in Ordnung war. Also ob, wie mein eigener Vertrag lief und ob ich einfach sagen konnte, das habe ich irgendwie vorausgesetzt. Jedenfalls stürzte ich von dem Termin sofort ins Nationaltheater. Stürzte meinem Chef, Sir Peter, in die Tür rein. Er war irgendwie da und ich sagte ihm, was passiert war. Und dann machte er so. Das ist jetzt für die Leute, die es nur als Podcast hören. Also Audiodeskription. Stefan macht ein Kreuzzeichen und segnet. Das machte er oft. So, und dann fuhr ich heim. Und dann rief der Bayerische Rundfunk an und ich war live und mein kleines Kind, Lenny, der war ein paar Monate alt, fing an zu schreien bei laufendem Interview, aber das war ein wilder Tag. Ansonsten, Sir Peter hat mich natürlich sehr geprägt in wahnsinnig vielen Sachen. Hauptsächlich war es, aber das musste ich dann revidieren, ich wollte die ersten Jahre so unfassbar präsent und offen und allgegenwärtig und zugewandt sein allen gegenüber, wie er es war. Also dieses Immer-Dasein, dieses an jeden Geburtstag denken, nicht immer noch ein Zettel schreiben, immer noch ein Toi-Toi wünschen, immer noch eine Segnung aussprechen. Ich habe es ein paar Jahre halbwegs durchgehalten, aber irgendwann, ich konnte es nicht schaffen mit all den Themen zwischen Landshut und Passau und eigener Familie und all dem Zeugs. Ich musste dann reduzieren, leider. Aber habe Ihnen warmen Angedenken, Sir Peter.
Was waren ganz zu Beginn die zentralen Eckpunkte deines Konzepts, mit denen du die Intendanz begonnen hast? Was wolltest du unbedingt umsetzen? Die Liebe zur Barockmusik hast du aus München ein bisschen von Sir Peter mitgebracht,
oder? Ja, das war er. Also dieses Erweckungserlebnis 1994 von diesem Giulio Cesare in Egitto. Wir dachten ja damals, Barockmusik, das dauert, das hört irgendwie nie auf. Das sind endlose Da Capos und da stehen komische Leute in Tuniken und Schwertern und Sandalen rum und das endet nicht. Und dann dieser Abend, diese Musik, also was wir lernten darüber, wie großartig das ist, das war mir natürlich tief eingebrannt worden da am Nationaltheater und ich habe es bis heute durchgehalten. Also es war fast keine Spielzeit, wo nicht ein barockes Stück im Spielplan gewesen wäre. Ansonsten war es damals gar nicht so sehr ein konzeptionelles, es muss das und das sein. Es war eher eine Form der Reform, die natürlich aus meinem Münchner 90er Jahre universitären Staatstheater-Blickwinkel, ein anderer Blickwinkel auf Theater ein bisschen, als was hier im Großflächigen gepflegt wurde. Also Johannes Reitmeier und ich haben sehr ähnliche Werdegänge. Wir kommen aus der gleichen Ecke Deutschlands, nämlich hier im südostbayerischen Raum. Wir sind so wahnsinnig theaterbegeistert und von klein auf letztlich massiv bei der Arbeit. Aber er war immer ein bisschen anders sozialisiert, ein bisschen, sagen wir mal, bodenständiger, ein bisschen verwurzelter mit den Menschen, die ihn hier umgeben. Das war ich gar nicht. Ich bin zwar in Passau geboren, aber früh nach München gekommen und hatte jetzt natürlich ein ganz anderes Verständnis von Theater über Uni, da geht's ja schon mal los, dass der pure Spaß am, was das für ein schönes Stück, ein bisschen gebremst wird durch diesen intellektuellen Ansatz. Und was muss der jetzt finden, was muss der jetzt entdecken? Und Wie viele Jahre habe ich gebraucht zu verstehen, dass man auch als Regisseur nicht zu jeder Inszenierung parallel eine Doktorarbeit schreiben muss? Dass man manchmal das Stück mehr oder weniger machen kann, wie es da steht, und damit gut sein lassen kann. Und vor dem Hintergrund hatte ich eigentlich, es war gar keine bewusste Agenda, aber es war so der Wunsch, mein Verständnis von Theater einer moderneren, zeitgemäßen, kontroverseren, auch entlegeneren Theaterästhetik und Theaterart zu entsprechen und das hier ein bisschen zu etablieren. Führte nicht zu wenigen Reibungen in den ersten Jahren.
Ja, genau. Wie haben sich die ersten Jahre deiner Intendanz in deiner eigenen Wahrnehmung so im Rückblick entwickelt? Konntest du viele deiner Vorhaben umsetzen und welche Reibungen gab es?
Ja, ich konnte schon viel umsetzen, so ist nicht, aber ich war wahrscheinlich einfach sehr unbedarft, schnell und radikal mit den Veränderungen, die ich wünschte, was dann eben auch zu Widerständen führte, vor allen Dingen im Raum Passau. Also Landshut war mir immer offener gegenüber, da habe ich nie irgendeine Form der Ablehnung gespürt, in Passau sehr wohl. Also dann diese Frage, sind es auch die richtigen Kostüme und oh, schon wieder der Quellekatalog als Kostümbild. Warum müssen die schon wieder Anzüge und Aktenkoffer und Handys tragen? Dieser Wunsch, die Dinge auf eine zeitgemäßere Ästhetik zu bringen, das führte zu einigen Reibungen, die sich aber dann auch wieder rasch beruhigt haben. Und dann ließ man mich machen und so bewegte man sich aufeinander zu. Sagen wir so, mein Verständnis für das, was der Mensch hier gerne sehen möchte und was er unter einem schönen Theaterabend versteht. Und deren Toleranz gegenüber, aha, jetzt kommt das und das, wieder ein bisschen. So viele Themen, allein die Originalsprachlichkeit, das war auch noch ein riesiges Thema in der Zeit. Dieses, darfst du die Oper auf Italienisch machen oder muss das nach wie vor alles auf Deutsch laufen? Also was wir heute selbstverständlich,
absolut selbstverständlich,
absolut haben, war ja vor 25 Jahren noch ein Riesenpolitikum. Ja. Aber wie gesagt, es hat sich beruhigt, man hat sich aufeinander zubewegt und es ist über jetzt 24 Jahre eigentlich in sehr großem gegenseitigem Wohlwollen weitergegangen.
Eine der ganz großen Besonderheiten des Landestheaters Niederbayern ist ja, dass es den kompletten südostbayerischen Raum mit den Städten Landshut, Passau und Straubing bespielt. Was ist eigentlich zu beachten, um diesem so großen Einzugsgebiet gerecht zu werden? Unabhängig jetzt vom Umstand, dass das Ensemble und das Team ganz viel Zeit auf der Straße verbringt.
Ja, mal inhaltlich habe ich immer gesagt, dass was wir halt nicht dürfen in diesem riesigen Einzugsgebiet, und das ist eine Million Leute, noch unabhängig von den Leuten, die aus Wien kommen, was sie machen, und aus München, was sie auch machen. Also unser Einzugsgebiet und Gäste, Zaungäste ist immens. Und mein Ansatz war und ist halt immer noch, du darfst dich nicht spezialisieren. Du darfst nicht sagen, wir sind ein kleines, spezialisiertes Theater, wir können ganz toll das und das. Also bei uns läuft Barock, aber auf was für einem Niveau? Oder es gibt hier zeitgemäße, moderne Dramatik. Wir sind da Spezialistenhaus für da. Also immer zu sagen, wir müssen einen Spielplan machen, der die Interesse von jedem potenziellen Besucher irgendwo in einem Teil berücksichtigt. Also nicht ein Teil, der für ein, nicht ein großes Ganzes, das für einen kleinen Teil funktioniert, sondern einfach eine Breite, die sagt, jeder kann bei einem Teil unseres Programms andocken und sich wohlfühlen in unserem Theater. Das war immer der Ansatz.
Wie fällt dein ganz persönliches Fazit deiner Intendanz nach 24 Jahren aus?
Mal schön was. Wir haben viel erreicht, sehr viel Freude gehabt, sehr viel. Natürlich auch Reibereien, Streit. Vielleicht habe ich mich in vielen Dingen viel zu sehr echauffiert oder reingeworfen oder persönlich betreffen lassen, vielleicht den anderen zu wenig. Aber wir haben mit wundervollen Leuten wundervolles Theater kreiert und sehr viele Menschen begeistern können. Und wie du am Anfang gesagt hast, wahnsinnig viel Dankbarkeit für all das, was entstanden ist, in einer furchtbar flüchtigen Kunstform. Ich denke manchmal, wenn ich für jede Inszenierung, die ich gemacht habe, ein Buch geschrieben hätte oder einen Film gedreht, dann würde ich jetzt auf so einem Oeuvre, so einem Stapel stehen, könnte meinen Enkeln sagen, schaut mal, das hat der Opa gemacht. Von Theater bleibt gar nichts. Also es ist so eine Tageskunst wie Sandburgen. Es steht jetzt da an dem Abend und ist genauso schnell wieder weg, wie es entstanden ist. Eigentlich schneller, weil das Entstehen ist ja doch immer ein jahrelanger Prozess und ewig. Und wenn es dann aber vorbei ist, ist es passiert und verflüchtigt sich. Schönes Bild fürs Leben eigentlich, weil dieser Gedanke, man könne Monumente schaffen, wie die Pyramiden von Gizeh, das ist den wenigsten von uns.
Ja, wir sprechen von 60 Inszenierungen, die du hier am Haus gemacht hast. Ja. Also 59 Theaterinszenierungen plus den Bollwieser-Film.
Ah ja, okay.
60 Inszenierungen, eine stattliche Anzahl.
Ich habe sie nicht gezählt. Aber ja.
Und das führt mich jetzt gleich zu meiner nächsten Frage. Was hätte es eigentlich noch gegeben, was du gerne noch auf die Bühne gebracht hättest? Was hat sich nicht manifestiert?
Also ich habe jetzt hier aktuell keine Liste mit, oh, das, wenn noch gewesen wäre und das und das und das. Das heißt nicht, dass wenn jetzt nicht jemand zu mir sagt, du machst einen neuen Spielplan für nächste Spielzeit, dass ich nicht sofort mit Dutzenden von Titeln rausschießen könnte, was man jetzt noch tun muss. Aber wir haben es echt geschafft, Basil und ich, immer wieder was Neues zu entdecken, was uns begeistert hat, inspiriert hat und dann da tiefer zu gehen und weiter reinzugehen. Und haben es im Aufarbeiten von Projekten, die irgendwie immer hinten runtergefallen sind, wirklich weit gebracht. Jetzt noch bis hin zu Lulu, so ein Stück, das ewig auf der To-Do-Liste war und das jetzt vor einem Jahr auch stattgefunden hat. Und na, insofern bin ich weiter offen und voll und erfüllt, und aber nicht so, dass ich sage, oh, das, wenn noch gewesen wäre, wäre ich jetzt ein glücklicherer Mensch. Weil was da noch nicht war, das kommt jetzt auf andere Weise irgendwann oder nicht. Dann ist es, wie es sein soll.
Du hast Basil Colman gerade erwähnt. Ich glaube, das darf man mit Fug und Recht sagen. Basil Colman und Rudi Senf waren deine wichtigsten, deine wertvollsten Mitstreiter. Deine langjährigsten auf alle Fälle.
Naja, natürlich. Also das Wir drei Herren war jahrzehntelang das prägende Inner Circle von all dem, was passierte oder nicht. Und wir haben halt ewig nach dem Motto gelebt, lass uns nicht auseinander dividieren. Also das Spiel guter Papa, böser Papa, ich gehe zu Basel und der sagt nein, dann gehen wir mal zum Stefan und schauen, ob der vielleicht ja sagt, was tatsächlich sein kann. Aber sobald ich natürlich mitkriege, Basel hat schon nein gesagt, dass wir, ganz egal was es war, uns immer gegenseitig gedeckt haben und gesagt haben, wir sind hier als Dreierformation und als solche nicht auseinander zu klamüsern. Und das hat wirklich, nicht, dass wir uns nicht gestritten hätten, also zwischen uns sind auch nicht gerade Maßkrüge geflogen, aber es gab sehr emotional aufgeheizte Zeiten und Sitzungen und Situationen. Aber wir waren ein super Dreierteam, muss man so sagen.
Stefan, wir sitzen hier vor dem Landshuter Theaterzelt auf dem Messegelände. Ganz ehrlich, hättest du dir beim Umzug hierher träumen lassen, dass du im Rahmen deiner Intendanz gar nicht mehr in den Berner noch mal zurückziehen kannst und das Stadttheater auf so viele Jahre hier spielen würde?
Nein, ich hab da ziemlich lang gebraucht, um das zu verstehen. Also ich habe ja so lange gedacht, dass wenn jeder Stadtratsbeschluss immer für uns ist und nach irgendwie immer absehbar ist, jetzt muss das und das muss jetzt noch passieren und dann ist aber soweit. Und dass aber immer nach der Stadtratssitzung vor der Stadtratssitzung ist und dass es immer neue Faktoren und andere Widrigkeiten und Dinge gibt, die dazwischen kommen. Und nein, ich habe mir das sehr lange nicht vorstellen können, dass wir hier wahrscheinlich für immer bleiben. Ich weiß es nicht. Ist auch nicht mehr meine Baustelle. Aber nein, mit diesen Zeitläuften habe ich nicht gerechnet.
Fairerweise darf man natürlich nicht vergessen, dass der große Raum im Zelt auch Projekte ermöglicht hat, die in Bernhochner unmöglich gewesen wären. Ich denke an die großen Wagner-Opern oder auch Musicals wie West Side Story. Für intime Schauspielproduktionen bzw. für das Schauspiel generell war und ist das Zelt ja eher schwierig zu bespielen.
Ja, also die großen Räume stimmt natürlich, weil es, was damals halt historisch so spannend war, ist, dass ja parallel zu unserem Umzug hier ins Theaterzelt 2014 in Passau wir auch das fürstbischöfliche Opernhaus für ein Jahr verlassen mussten, fast wegen der Hochwasserschäden und der Renovierung, die daraus resultierten. Das heißt, wir waren plötzlich in beiden Städten gleichzeitig gezwungen, die größeren Räume zu nutzen und anzugehen. Aber auch unabhängig von der Passauer Lage, ich habe gleich gesagt, wenn wir möchten, dass die Menschen auch uns ins Theaterzelt folgen, müssen wir ihnen was bieten, was wir so im Bernlochner nicht bieten konnten. Aber sogar auch gleich gesagt, beim Konfigurieren des Zeltes schon, natürlich können wir die Passauer Portalbreite von 6,45 Meter hier auch bauen, weil mit zwei Wänden einen Raum zumachen kannst, immer. Aber dann wäre es natürlich alles viel leichter gewesen in der Dauerkompatibilität zu Passau. Die Produktion steht hier oder da, du ziehst sie um. Aber ich habe gesagt, na, wir müssen den Raum aufmachen und wir sind hier auf 10 Meter auf, also fast doppelt so breit wie, wie Passau, das führt zu täglichen, wirklich täglichen Schlamassel zwischen hier und da. Weil du musst die Bühnenbilder im Grunde jetzt immer in mindestens zwei Größen denken. Trotzdem war es richtig, zu sagen, der Raum, die Größe des Raumes muss genutzt werden. Und dann dein Beispiel, West Side Story, ist ja ein Stück, wie auch immer du drüber nachdenkst, es wäre nie möglich gewesen, genau, an einem Bernlochner oder in einem fürstbischöflichen Opernhaus. Es musste das Zelt sein, zusammen mit der Dreiländerhalle. Ich glaube, es ist sogar in der Dreiländerhalle rausgekommen damals noch. Und was für ein Erfolg. Und dann dieser Gedanke, wenn wir jetzt das schaffen, probieren wir doch mal Wagner. Lass uns doch Tristan und Isolde mal unverbindlich anschauen. Und der Erfolg, den das auslöste, warst du ja dabei. Und so sind wir in die Richtung weitergegangen. Also einfach zu sagen, da ist ein Raum, der uns Möglichkeiten gibt, die wir nie hatten, die dieses Theater historisch nie hatte. Nutzen wir die mit anderem Repertoire, mit größeren Dingen. Das war sehr richtig, glaube ich. Dass das fürs Schauspiel nicht alles optimal ist hier, also ganz ehrlich, das ist jetzt ist zwar richtig, aber das ist etwas, was wahnsinnig viele zwei Spartenhäuser, ganz egal wie schick sie sind oder wie historisch oder wie groß, gemeinsam haben. Dass du sehr häufig in den großen Opernhäusern dieses Landes, dieser Welt, mit einem intimeren Schauspiel ein bisschen verhungern kannst. Was machst du? Du gehst auf die Vorbühne, du gehst auf den Orchestergraben, du gehst in andere Spielstätten, hier alte Kaserne oder wie auch immer, dass man sagt, das kleinere, intimere Stück findet immer noch seinen Rahmen. Während unsere großen Schauspiele, also das ist ja, auch das mag ich im Prinzip, dass wir größer besetzen, weil wir nicht alles wie früher in drei Paar Produktionen gleichzeitig zerschneiden, sondern sagen, jetzt kommt das Leben des Galilei und im Prinzip spielt das ganze Ensemble mit und jetzt donnert es halt auf der Bühne wirklich aus allen Ecken. Es hat schon auch was. Also ich will es nicht nur schlecht reden.
Stefan, du hast ja auch an anderen Häusern und an Festivals inszeniert und lange an der Bayerischen Staatsoper gearbeitet. Was würdest du sagen, was zeichnet das Landestheater Niederbayern ganz besonders aus?
Ja, seine Menschen und sein ganz besonderes Arbeitsklima, sei jetzt mal ganz mutig, weil es natürlich nicht so ist, dass wir nicht auch über die Jahrzehnte in heftige Reibereien geraten wären, logischerweise, und in Mediationen und in endlose Krisensitzungen und was muss man tun damit, also in so angespanntere. Aber im Großen und Ganzen habe ich eine Weile gebraucht, das in voller Größe zu verstehen. Im Großen und Ganzen ist der Arbeitsfluss hier ganz ungewöhnlich ruhig effizient. Also wir haben eine Stimmung in beiden Häusern tatsächlich, wo jeder voll solcher Hingabe und Liebe seiner Arbeit nachgeht, ohne viel Tamtam drum zu machen. Also es ist oft so ein unaufgeregtes, ich muss nicht wegen jedem Schmarrn, sage ich, 12 E-Mails schreiben und rückversichern, sondern jeder macht vor sich hin und am Schluss kommt es zusammen. Da ist ein ganz besonderes, tatsächlich nicht überall so zu findendes, ruhiges, effizientes Arbeitsklima mit wundervollen, warmherzigen Menschen, die halt ihren Beruf sehr lieben und sich sehr einbringen. Also das ist außergewöhnlich.
Was wird dir am meisten fehlen?
Das wahrscheinlich. Also dieser, was ich schon über mein Büro sagte, dieses Geh in ein Büro und da sind überall wundervolle Menschen um dich, die helfen und grüßen und einen Kaffee bereit haben. Beruflich könnte es sein, dass ich irgendwann vermisse, die Fähigkeit, was ich halt, weil wie gesagt, mein Selbstverständnis, ich bin eher Regisseur für mich selber als Intendant. Aber diese Fähigkeit als Intendant zum Regisseur zu sagen, ich möchte das und das Stück mit den und den Leuten, also quasi diese letzte Kontrolle zu haben, ich möchte aber Chicago und ich möchte, dass der und der und der und der da mitspielt, das habe ich natürlich als freier Regisseur so nicht. Da bin ich abhängig, wie ist der Titel, den der Kollege nennt und welches ist die Besetzung, die er mir gibt? Also es ist eine andere Form des Theatermachens. Könnte sein, dass ich das irgendwann vermisse.
Was meinst du, wie wird sich das Theater und die Oper ganz allgemein in der Zukunft entwickeln? Welche Trends zeichnen sich künstlerisch und auch ästhetisch ab?
Also ich bin ja kein Augure und auch kein großer Trendbeobachter. Ich vermute, dass die Gesamtentwicklung inhaltlich ein bisschen zurück muss oder gehen wird zu einer guten alten Narration, zu einer Form von erzählenderem Theater. Projekte, an die die Menschen rasch andocken können. Also die Konsumhaltung verändert sich ja auch und das Bedürfnis. Ich gehe nach dem Büro noch schnell ins Theater, will mich aber nicht groß darauf vorbereiten und mir nicht zu viel Gedanken machen. Jetzt will ich noch was Schönes sehen oder etwas, was mich auch auffühlt und mitnimmt und emotional einbindet. Aber ich will nicht so viel, nicht zu viele mentalen Strecken dabei betreten. Also das ist vielleicht das Wort, was ich vermute, was irgendwann passieren muss, weg von Mentalem. Wir haben im Moment eine unglaubliche Überkonzeptionierung von quasi allem. Ein so vieles Klein- und Kleinstreden von Milliarden Aspekten, die alle wichtig sind und die man alle besprechen kann, bei Matineen und Programmheften und wie auch immer. Aber der Abend, der kann all das beinhalten, aber Theater ist doch eine andere Ebene. Ist nicht eine mentale, nicht nur. Also natürlich höre ich die Worte und natürlich habe ich eine Form von mentaler Verarbeitung, aber dieses emotional-seelische, was uns berührt und was uns verändert, das kommt im Moment ein bisschen zu kurz. Ich glaube aber nicht, dass das die Zuschauer mittel- und langfristig so mitmachen. Also ich denke, dass eine kleine Rückbesinnung wird stattfinden müssen auf alte Werte.
Was hast du alles für Inszenierungen und Projekte in deinem Kalender stehen? Was sind deine Pläne?
Ja, jetzt die nächste Spielzeit ist schön. Ich habe drei schöne große Projekte. Eins läuft schon. Machen wir gerade Kiss Me Kate in Kaiserslautern. Haben wir jetzt schon 3 Wochen vorgeprobt. Jetzt ist Sommerpause, aber im August geht es weiter. Dann machen wir eine wunderschöne Operette, Polnische Hochzeit im Theater in Nordhausen. Und gleich danach ist dann das Festspiel der Landshuter Hochzeit. Also die nächste Spielzeit ist von der Zeit gut voll.
Lieber Stefan, vielen herzlichen Dank für dieses so persönliche Interview. Und vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite für dein Vertrauen und die so wertschätzende Zusammenarbeit in den unterschiedlichsten Konstellationen, die uns seit 1997 verbunden haben. Von Herzen für dich alles erdenklich Gute. Für dich persönlich und für deine weiteren künstlerischen Projekte und Ziele.
Vielen Dank, Thomas. Danke.
Herzlichen Dank an dieser Stelle auch an Alexa Heilmeier, Cornelia Heckel, Sophia Wimmer, Konrad Gukowski und Florian Rödel, die die Espressivo-Serie mit Stefan und mir ins Leben gerufen und mit denen ich gut 5 Jahre so hervorragend zusammenarbeiten durfte. Alles Gute auch für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse an Espressivo. Auf viele weitere großartige Aufführungen am Landestheater Niederbayern. Auf Wiedersehen, bye bye, servus.
Landestheater Niederbayern, digital.